Wie wir fühlen.
Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky Jugendredaktion.
Hi, ich bin Emily und du hörst den Funky-Podcast Wie wir fühlen. Hier übernimmt die Gen Z das Wort und spricht mit spannenden Gästen über das, was ihr Leben auf den Kopf stellt. In meinen Folgen dreht sich alles um zwischenmenschliche Themen. Hier erfahrt ihr, was junge Menschen in ihren Beziehungen beschäftigt und was freundschaftliche, familiäre und romantische Beziehungen ausmacht. Wer schon mal auf Dating-Apps unterwegs war, der kennt es wahrscheinlich. Ghosting. Ein Phänomen, bei dem eine Person plötzlich den Kontakt abbricht. Was auf Tinder, Bumble und Co. aber meist nur bei flüchtigen Online-Bekanntschaften auftritt, kann auch in innigen Freundschaften oder sogar innerhalb der Familie passieren. Von heute auf morgen herrscht ohne Erklärung oder Vorwarnung Funkstille. Es ist, als wäre man für die Person gestorben. Man selbst wird mit vielen offenen Fragen hinterlassen. Über das Thema Ghosting spreche ich heute mit Cecile und Jakob. Die beiden sind PsychoanalytikerInnen und haben den gemeinsamen Podcast Rätsel des Unbewussten. Mit ihnen will ich dem Phänomen aus tiefenpsychologischer Sicht auf den Grund gehen. Ich will herausfinden, warum Menschen ghosten und wie man es schafft, mit einer solchen plötzlichen Zurückweisung umzugehen. Gemeinsam werden wir uns auch der Geschichte von Marlene widmen, die nach mehreren Monaten, in denen sie jemanden gedatet hat, plötzlich geghostet wurde. Liebe Cecile, lieber Jakob, herzlich willkommen bei Wie wir fühlen. Ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid. Wir fangen wie immer mit der Frage an, wie fühlt ihr euch heute?
Ja, also mit Kleinkind fühlt man sich immer etwas müde, aber auch sehr lebensfroh. Also mir geht's gut.
Ja, und die Sommerferien stehen vor der Tür, deswegen geht's mir besonders gut.
Stimmt. Habt ihr auch gutes Wetter bei euch?
Ja, doch. Also die letzten Tage schon ein bisschen Regen dazwischen, aber ich finde es immer ganz schön, wenn es auch mal ein bisschen abkühlt und nicht nur so diese erschlagende Hitze da ist.
Das stimmt.
Wie ist es denn bei euch?
Bei uns ist es auch sehr gut. Also es war heiß am Wochenende, aber jetzt ist auch mal ein bisschen abgekühlt. Grauer Himmel, aber ist ja auch mal ganz nett. Ich kenne euch ja schon von eurem Podcast Rätsel des Unbewussten. Vielleicht wollt ihr euch aber nochmal für HörerInnen vorstellen, die euch noch nicht kennen.
Ja, also ich bin Cecile. Ich habe Psychologie studiert und auch promoviert und bin Psychoanalytikerin. Also das heißt, ich arbeite als Psychotherapeutin mit psychisch erkrankten Menschen. Und ja, über meine Arbeit und auch meine Erfahrungen in der Praxis berichte ich in dem Podcast, den ich zusammen mit Jakob mache seit 2018, Rätsel des Unbewussten. Ja, und wie man an meinem Namen vielleicht hören kann, habe ich französische Wurzeln und habe auch einige Jahre in Paris gelebt und studiert.
Ich komme nicht aus Frankreich, sondern aus Franken. Das hört sich ähnlich an, aber es sind doch unterschiedliche Welten. Bin in Nürnberg aufgewachsen, aber dann nach Heidelberg gezogen, habe da auch studiert und die Ausbildung zum Psychotherapeuten gemacht, habe da auch eine Praxis, arbeite aber auch in der Klinik, also wo ich mit psychisch erkrankten Müttern und ihren Babys arbeite und bin in der Wissenschaft noch tätig.
Ich habe euch ja schon vorgewarnt, und zwar fragen wir unsere Gästin immer so als kleinen Icebreaker, ob sie eine unpopular Opinion mitgebracht haben. Was habt ihr mir denn heute mitgebracht?
Also meine unpopular Opinion wäre, dass Handykonsum für Kleinkinder schädlich ist, um es mal sehr provokant zu formulieren. Also regelmäßiger.
Ich habe eine ganze Liste gemacht. Ich lese jetzt mal einen meinen Lieblingsding. Ich weiß nicht, was das über mich aussagt.
Du hast gerne unpopular.
Ja, ja, anscheinend habe ich nur unpopular. Ich habe einen mitgebracht, die besagt, es ist problematisch, wenn Eltern und Kinder beste Freunde sind.
Spannend. Darüber würde ich mit euch gerne auch noch sprechen. Aber leider geht es darum heute nicht. Bei uns geht es ja heute ums Ghosting. Ein Phänomen, das vor allem in Bezug auf Dating-Apps in den letzten 10 Jahren viel diskutiert wird. Passiert Ghosting eurer Meinung nach heutzutage öfter als früher?
Also ich kenne keine Studien dazu. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also einerseits laden natürlich solche Apps also mal zu einer gewissen Unverbindlichkeit ein. Es ist ganz leicht, aus dem Kontakt wieder rauszugehen. Das kann sein, dass das häufiger passiert. Aber dafür ist es heute schwieriger, eigentlich unterzutauchen als früher. Also früher war ein Kontaktabbruch, ich sage mal in der analogen Zeit, auch möglich, indem man einfach weggeht und dann findet einen niemand mehr. Und man hat auch keine Möglichkeit, den anderen zu kontaktieren. Kann ja nicht in der Telefonzelle anrufen. Also wäre ich mir nicht so sicher, ob das wirklich so viel häufiger heute ist als früher.
Das heißt, es gab Ghosting auch schon in Zeiten vor Dating-Apps und Handy. Wie sah so ein Kontaktabbruch dann im analogen Leben aus?
Ich habe ein Beispiel aus der Praxis. Also das ist dann schon eine dramatischere Geschichte und ich glaube auch mit einem sehr traurigen Hintergrund. Aber da ist ein Sohn in einer Familie, der plötzlich den Kontakt oder vermeintlich plötzlich den Kontakt zur Familie abbricht, sich nie wieder bei der Mutter meldet, verschwunden ist. Die Familie findet dann so über fünf Ecken raus, dass er noch lebt, aber hört wirklich nie wieder was von diesem Sohn. Und selbst als die Mutter dann stirbt und er zur Beerdigung eingeladen wird, reagiert er nicht mehr. Also das wäre eine dramatische Geschichte, die vor der analogen Zeit war, aber wo auch eine Form von, ich sag mal, sehr ausgeprägten Ghosting stattgefunden hat. Ich glaube, das ist nochmal ein bisschen was anderes als jetzt so eine Dating-Geschichte, aber das fällt mir dazu ein.
Das heißt, es gibt Ghosting auch natürlich nicht nur im Dating-Kontext, sondern auch in Familien, in Freundschaften, wo auch immer.
Ja.
Das ist jetzt natürlich eine sehr spekulative Frage erstmal an euch, aber wieso ghosten Menschen denn überhaupt?
Also das kann ganz unterschiedliche Gründe haben und also müsste man wirklich im Einzelfall dann immer gucken. Man kann ja leider mit dem, der ghostet, dann in der Regel nicht sprechen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel an dieses Beispiel, was du erzählt hast, Jakob, mit dem Familienmitglied, was dann so verschwindet, der Sohn, der Verschwundene, dann kann man schon zumindest häufig sehen, dass es doch tiefe Risse in solchen Familiengeschichten gibt. Also vielleicht auf der Oberfläche ist das erstmal nicht so sichtbar und vielleicht werden auch Konflikte gar nicht offen ausgetragen. Aber oftmals gibt's dann stumme Konflikte, also Dinge, die vielleicht nicht offen angesprochen werden konnten, für die man vielleicht nicht mal Worte gefunden hat. Also vielleicht hat er das auch direkt reingebracht und es wurde nicht gehört, aber vielleicht hat er das auch gar nicht selber in Worte fassen können, was für ihn da eigentlich so quälend ist, dass er den Kontakt abbrechen muss. Und das Ganze ist stumm geblieben. Und das kann man eigentlich häufig in solchen Familien sehen, dass Konflikte irgendwie nicht wirklich auf den Tisch kommen, eher unter den Teppich gekehrt werden über Jahre. Und es dann häufig auch sowas gibt wie ein Nicht-Gesehen-Werden. Also es ist ja, wie gesagt, alles spekulativ, aber vielleicht hat sich die Person über viele Jahre schon seit der Kindheit eigentlich gar nicht gesehen gefühlt, nicht wahrgenommen gefühlt und hat dann, ja, weil das wahrscheinlich auch selber nicht gelernt hat, keinen anderen Weg gefunden, das irgendwie reinzubringen und anzusprechen und sich zu zeigen, sondern ist dann selbst verschwunden und hat sich sozusagen zum Geist gemacht. Also sowas könnte man zum Beispiel überlegen.
Es kann aber auch, das wäre jetzt vielleicht in nicht ganz so dramatischen Geschichten, sondern vielleicht so ein bisschen alltäglicher, da geht's, glaube ich, psychologisch einfach um Reizschutz. Also diese vielen Kontakte, die wir haben, diese 20 WhatsApp-Chats, die gleichzeitig laufen und was weiß ich, in diesen vielen Kommunikationen, die wir haben. Und irgendwann kommt so der Punkt, wo es einem zu viel wird. Und dieses Ghosting ist eigentlich so ein Versuch, sich zu schützen vor Kommunikation, indem man einfach nicht mehr reagiert. Man schafft es irgendwie nicht mehr. Man hat so den Anspruch, man möchte noch antworten. Und je länger man jemand anders warten lässt, desto mehr möchte man eigentlich der Person geben. Und das wird überfordernd und dadurch bricht man einfach das ab, um sich ein bisschen zu schützen vor diesen vielen Reizen.
Also es gibt wirklich viele Möglichkeiten, denke ich. Also sowas wie eine Schwierigkeit bei Nähe-Distanz-Regulation. Also es kann zum Beispiel sein, dass man eine Person ist, die, wenn sie Bindungen eingeht, vielleicht dann wirklich ganz schnell in so eine Nähe kommt, die sehr groß ist und die aber gleichzeitig ja auch dann Angst macht, gerade wenn einem dann jemand nahe kommt und man das Gefühl hat, man kann sich gar nicht selber gut auch abgrenzen, in einer guten Weise, nicht weil der andere jetzt übergriffig ist, sondern einfach, weil man vielleicht Schwierigkeiten hat, bestimmte Grenzen für sich zu ziehen, dass das dann schwierig ist. Und dann löst man sich aus dem Kontakt eben, indem man ihn sozusagen abruptusartig unterbricht, also wirklich ja, sterben lässt, genau.
Wir schauen uns das Ganze jetzt mal an einem Beispiel an. Die Geschichte, die ich mitgebracht habe, ist so wirklich passiert, sie wurde aber anonymisiert und da hören wir jetzt mal kurz rein.
Marlene hat jemanden kennengelernt. Bei dem Besuch einer Freundin in Hamburg hat sie beim Wischen in einer Dating-App die Meldung bekommen, it's a match. Das einzige Problem, Finn wohnt in Hamburg, sie in Frankfurt. Trotzdem bleiben die beiden in Kontakt. Sie schreiben über viele Monate hinweg mehrmals wöchentlich miteinander und lernen sich so auch aus der Ferne immer besser kennen. Sie erzählen sich von ihrem Alltag und scherzen oft miteinander. Finn ist 27 Jahre alt. Er studiert Medizin, arbeitet gerade an seiner Doktorarbeit und nebenbei in einer Klinik. Marlene nimmt ihn als ehrgeizigen Menschen wahr, der konkrete Ziele vor Augen hat. Nicht nur beruflich, sondern auch privat hat er einen vollen Alltag. Er hat ein Kind aus einer vergangenen Beziehung, das er die Hälfte der Woche betreut. Für Marlene ist das aber kein Problem. Sie mag Kinder und kommt gut mit ihnen zurecht. Trotz seines vollen Lebens scheint Finn großes Interesse an Marlene und einem Treffen mit ihr zu haben. Immer wieder erzählt er ihr, welche Orte er ihr in Hamburg unbedingt zeigen möchte und wo er sie zum Essen ausführen würde. Mit der Zeit werden sich die beiden vertraut. Irgendwann wollen sie sich treffen. Als Marlene dann auch nach Hamburg zieht, ist es soweit. Das erste Date steht an. Die Initiative dafür kam von Finn. Sie treffen sich auf einen ausgiebigen Spaziergang. Marlene ist davor richtig aufgeregt. Über die Monate des Schreibens haben sich bei ihr Erwartungen und eine gewisse Anspannung aufgebaut. Finn hingegen wirkt auf sie eher gelassen. Ihre Erwartungen werden aber nicht enttäuscht. Sie reden über mehrere Stunden und verstehen sich auch im echten Leben richtig gut. Nach dem Date schwebt Marlene auf Wolke 7. All die Monate des Schreibens haben sich also gelohnt. Sie freut sich schon auf das nächste Treffen, erlaubt sich manchmal sogar, eine gemeinsame Zukunft auszumalen. Die beiden bleiben nach dem ersten Date im Kontakt. Finn schreibt ihr sogar direkt danach, wie schön das Treffen war und er sich auf das nächste freut. Wegen seines vollen Terminkalenders verschiebt sich das zweite Date aber immer weiter nach hinten. Dennoch beteuert er immer wieder, wie gerne er sie wiedersehen möchte. Marlene hat dafür Verständnis und schreibt ihm, er solle Bescheid sagen, wenn es zeitlich passt. Eine Antwort darauf bekommt sie nicht mehr. Marlene hört nie wieder von Finn. Die Hoffnung, dass er sich noch einmal irgendwann bei ihr meldet, gibt sie erst nach mehreren Monaten auf. Oft malt sie sich Gründe für sein plötzliches Abtauchen aus. Eine Antwort darauf hat sie bis heute nicht.
Das war jetzt Marlenes Geschichte und ich glaube, sie ist ziemlich beispielhaft dafür, was viele Menschen beim Online-Dating oder mit Ghosting erleben. Habt ihr eine Idee, warum Finn Marlene geghostet haben könnte?
Ja, also erstmal, ich finde auch, die Geschichte ist ein gutes Beispiel und ich finde auch, man sieht wirklich, wie schmerzhaft sowas dann sein kann. Die lernen sich ja kennen und Marlene verbindet da ja wirklich viele schöne Gefühle mit Finn und plötzlich ist er weg. Also das war bestimmt nicht leicht. Warum Finn ghostet? Auch da, wir werden ja sozusagen mitgeghostet, weil wir nur aus Marlenes Perspektive hören. Das heißt, wir können auch da wieder nur spekulieren selber, aber man kann spekulieren und ich fände jetzt zum Beispiel, wenn das jetzt jemand in der Therapie erzählen würde, dann hätte ich, glaube ich, noch viele weitere Fragen. Also mich würde schon noch interessieren, zum Beispiel auch, also wenn man jetzt auf Finns Seite guckt, zur Marlene kommen ja vielleicht noch, also was ist die Lebenssituation von Finn? Was sind vielleicht gerade seine inneren Konflikte? Womit beschäftigt er sich? Und vor allem aber auch, was hat er für Erfahrungen mit Beziehungen gemacht? Also es fällt ja zum Beispiel auf, eine Sache, die zumindest in unserer Generation ein bisschen ungewöhnlicher ist, dass er doch sehr jung Vater geworden ist. Und da fände ich es jetzt zum Beispiel sofort interessant, welche Geschichte damit eigentlich verbunden ist. Man kann ja spekulieren, also, oder überlegen, gibt es dazu zum Beispiel vielleicht einen traumatischen Beziehungsabbruch? Hat er vielleicht eine Beziehung zu einer Frau gehabt, die er sehr geliebt hat? Daraus ist ein Kind entstanden und jetzt ist diese Beziehung aber gescheitert und das Ganze war unglaublich schmerzhaft für ihn. Er sucht irgendwann eine neue Beziehung auf und gerade in dem Moment, wo es aber nah wird, bekommt er Angst, vielleicht weil er Angst bekommt, dass er wieder so sehr verletzt wird und diese ganzen alten Wunden aufreißen und er zieht sich sofort zurück. Das könnte man überlegen. Man könnte ja aber auch überlegen, ist er vielleicht jemand, dem es generell schwerfällt, vielleicht feste Bindungen einzugehen? Also hat er in irgendeiner Form Bindungsschwierigkeiten und bleibt dann in so lockeren Unverbindlichkeiten? Also die beginnen ja den Kontakt aus einer Distanz heraus. Also Marlene ist ja zunächst noch in einer anderen Stadt. Das heißt, in irgendeiner Form war es ja von Beginn an erstmal eine Fernbeziehung. Das hat vielleicht die Hürde kleiner gemacht für Finn, vielleicht auch für Marlene, da so einen näheren Kontakt aufzunehmen. Und in dem Moment, wo es dann näher wird, sie nach Hamburg zieht und sie in einer Stadt leben, vielleicht war dann die Nähe zu groß und er musste sich dann doch wieder entziehen.
Oder, das wäre jetzt vielleicht so ein bisschen die simpelste Variante, dass Finn nicht ganz ehrlich war. Mhm. Also, dass er da so ein bisschen mitgespielt hat, sich mal die Karten da offen halten wollte, schon interessiert war, aber jetzt auch nicht verbindlich. Vielleicht hat er 2, 3 solche Dating-Geschichten parallel laufen, man weiß es nicht. Und nicht ganz ehrlich klingt so ein bisschen negativ, vielleicht hat er auch ziemliche Schuldgefühle gehabt. Also, dass er sich ein bisschen eingelassen hat, aber dann so gemerkt hat, nee, irgendwie ist es doch nicht das Richtige und jetzt gibt er ihr aus Schuldgefühl noch ein gutes Gefühl und sagt, er fand das Date total schön. Eigentlich hat er das vielleicht gar nicht so empfunden. Ja, und das wäre natürlich eine sehr unreife Art und Weise, mit sowas umzugehen, weil eigentlich gehört das dann dazu, dass man ehrlich sagt, was man fühlt und wo man steht. Aber das könnte natürlich auch sein. Wir wissen es natürlich alles nicht, weil wir Finns Perspektive nicht so richtig kennen.
Wir haben jetzt erstmal ein bisschen spekuliert, wieso Finn geghostet haben könnte, aber wir haben die Geschichte ja aus Marlenes Perspektive wahrgenommen und ihr ist es ja ziemlich schwer gefallen zu akzeptieren, dass Finn sich nicht mehr meldet. Also sie hat mehrere Monate lang irgendwie noch gehofft, dass er sich doch noch meldet. Warum ist ihr das so schwer gefallen?
Ja, das käme jetzt auch ein bisschen drauf an, was so Marlenes Geschichte ist. Eins kann man zumindest mal so ganz allgemein sagen, dass es immer schwer ist, wenn es eine Trennung gibt in irgendeiner Art und Weise, also der Kontakt abbricht und man von dem anderen kein Warum erfährt. Und auch es keinen, ich sag mal, nicht so eine Art Schlussstrich gibt. Also man weiß, dass das hört sich jetzt ein bisschen weit hergeholt an, aber es ist eigentlich ganz interessant in dem Kontext. Man weiß das aus Trauerprozessen, wenn es keine Leiche von einem Verstorbenen gibt. Also zum Beispiel jemand im Gebirge verschollen geht oder ähnliches und verschwindet. Und das ist für Menschen extrem schwierig und Trauerprozesse sich zu lösen, eine neue Bindung einzugehen, ist extrem schwierig, wenn man nicht irgendwo so diesen Punkt hat, da sehe ich den Verstorbenen, da weiß ich, er ist wirklich verstorben. Selbst wenn ich es mit dem Kopf begreife, dann begreife ich es erst wirklich mit dem Herzen. Und das wäre hier so ein Fall, da fehlt sozusagen die Leiche. Also in dem Sinne, es gibt nicht eine Situation, wo man gesagt hat, das ist die Nachricht, das ist die Aussage von Finn, die sagt, hier ist es vorbei, aus der Beziehung wird nichts. Und das, glaube ich, macht es für Marlene sehr schwer, sich daran abzuarbeiten. Das öffnet so einen Raum, in dem sie ganz viel Unsicherheit erstmal aushalten muss, was da eigentlich passiert ist.
Hätte es Marlene vielleicht geholfen, irgendwie da nochmal nachzuhaken? Weil sie hat ja jetzt auch nicht nochmal nachgefragt, so, hey, warum meldest du dich nicht? Hätte ihr das vielleicht geholfen?
Also ich glaube, wenn man das macht, dann sollte man sich innerlich vorbereiten darauf, dass es vielleicht wieder keine Antwort gibt. Und nur dann nachfragen, wenn man sich das zumuten kann, sich selber. Weil es durchaus sein kann, dass jemand dann immer noch nicht darauf reagiert. Aber klar, also es kann schon helfen, wenn tatsächlich der andere nochmal aus der Distanz heraus, manchmal passiert dann ja auch was oder überwindet man sich ja doch auch als Ghoster, diese Gelegenheit nochmal aufzugreifen und es dann doch mitzuteilen. Also das kann durchaus schon einem helfen, einen Abschluss zu finden.
Aber aus irgendeinem Grund macht es Finn so und ja. Es ist wahrscheinlich, dass der Grund auch weiter anhält, wenn sie eine offene Frage ihm stellt. Dass er da eher ausweichend sagt und nee, alles okay und wir können uns da schon mal wieder treffen oder irgendwas.
Ja, und da wäre ich auch vorsichtig, genau vor diesem Wiedertreffen, dass man dann das als Gelegenheit nutzt, um wieder eigentlich Kontakt aufnehmen will in Wahrheit. Ich denke auch, also wie du sagst, also wenn das jemand so regelmäßig macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wenn die Person da nicht drüber nachdenkt, warum sie eigentlich ständig sowas macht, dass es dann wieder passiert und man wieder enttäuscht wird. Also da müsste sozusagen irgendein Reflexionsvorgang erkennbar geworden sein, damit man dann wieder den Kontakt wirklich aufnehmen sollte. Wenn das nicht passiert ist, würde ich definitiv davon abraten.
Das Beispiel von Marlene und Finn ist ziemlich typisch fürs Online-Dating. Es wird geschrieben, danach gedatet und dann geghostet. Kann es sein, dass wir als Generation, ich zähle mich auch mal zur Gen Z, verlernt haben, Schluss zu machen?
Jetzt komme ich wieder auf meine unpopular opinion. Ich könnte mir vorstellen, dass wir, es, wie gesagt, das kann auch sehr individuell, sehr unterschiedlich sein. Aber das ist schon so ein, ich sag mal, wir sind so ein bisschen so eine Generation konfliktunfähig. Also, dass es uns sehr schwer fällt, uns vom anderen abzugrenzen, dem anderen auch, ich sag mal, in einer konstruktiven Weise weh zu tun. Nicht ihn verletzen, sondern eher ihm zu sagen, hier stehe ich und das ist meine Meinung, auch wenn sie von dir abweicht. Und dass uns das sehr schwer fällt. Und ein möglicher Grund neben vielen anderen liegt eben vielleicht daran, dass wir in unserer Erziehung viel die Erfahrung von so ganz engen Elternbindungen machen. Und die Elterngeneration ist für uns nicht jemand, der uns so total gegenübersteht. Und wir sozusagen können da leicht in Konflikt kommen und wir sehen die Welt total anders. Und wir sind ganz eng mit den Eltern. Und das erzeugt so einen, man nennt das in der Psychoanalyse, so einen inneren anderen, den man ganz schwer zurückweisen kann, wo man sich sofort schuldig fühlt, wenn man sich selber mal positioniert und abgrenzt. Und könnte sein, dass uns das schwieriger macht, Konflikte zu gehen, klare Positionen zu beziehen, auch in solchen Beziehungssituationen. Natürlich ist es gut, dass man sich mit Eltern gut versteht übrigens. Das wollte ich damit nicht sagen, dass man sich streiten soll.
So ein Mittelweg wahrscheinlich.
Genau, ein Mittelweg.
Wir haben ja eben schon einen Einblick in Marlenes Gefühlswelt bekommen. Vielleicht könnt ihr noch mal genauer darauf eingehen, was so ein plötzlicher Kontaktabbruch aus tiefenpsychologischer Sicht bei Betroffenen auslöst.
Naja, so ein Kontaktabbruch, das heißt ja, dass man steht erstmal vor Fragezeichen und gerät auch in einer gewissen Hinsicht in eine passive, ja, abhängige Rolle, weil man ja auf eine Antwort wartet. Und dieses vor Fragezeichen stehen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also der andere, der verschwindet für uns. Man könnte aber auch sagen, wird zu einer Art weiße Leinwand, in die wir hinein projizieren können und fantasieren können, was jetzt die Gründe sind. Also keine Antwort zu bekommen, eine Leerstelle, die will von unserer Fantasie immer gefüllt werden. Das kennt man auch aus der Psychotherapie. Da arbeitet man tatsächlich auch genau mit diesem Mechanismus, aber natürlich in einer sehr vorsichtigen Weise. Aber man arbeitet genau damit, dass wenn der andere eine Leerstelle hinterlässt, sich dann Fantasien bilden. Und das ist vielleicht auch eine Sache, die man aus dem Ghosting lernen kann, ist nämlich, man wird sehr stark mit eigenen inneren Wünschen, Ängsten und so weiter konfrontiert. Gerade weil man dann sich nur Fantasien machen kann und Überlegungen, so wie wir es ja jetzt heute auch machen. Und die sagen immer auch etwas über, vor allem über uns selber aus. Also man nennt es so eine Art Projektionsraum. Und ich glaube, das ist auch das Interessante an Ghosting. Also, dass man dann immer überlegen kann, zum Beispiel als Marlene und Finn sich kennengelernt haben, da gab es ja diese Distanz, da gab es vielleicht so eine Art positiven Projektionsraum, würde ich das jetzt mal nennen. Sie war ja ein bisschen in Kontakt, aber wirklich, naja, abprüfen und abgleichen konnte sie es in der Realität ja nicht. Sie konnten sich ja nur schreiben. Das heißt, man kann sich dann, vor allem, weil dieses Verliebtheitsgefühl aufgetaucht ist, erstmal diese ganzen Wünsche, die man in sich trägt, hineinfantasieren. Der andere erfüllt vielleicht genau die Wünsche, die ich in mir trage. Und da haben sich also so positive Projektionen vielleicht ein Stück weit mit Finn verbunden, wer er ist. Und dann, als er den Kontakt abbricht, das ist natürlich ein sehr negatives Ereignis, sind vielleicht alle Ängste in Marlene hochgekommen. Und alle vielleicht Selbstzweifel, die sie vielleicht sonst auch schon mit sich trägt, sind stärker geworden. Und diese ganzen negativen Gefühle, die in ihr irgendwie liegen, kommen hoch. Und das ist vielleicht auch etwas, was man aus dem Ghosting für sich mitnehmen kann, ist die Überlegung, oder wenn man mit jemandem in einem sehr distanten Kontakt ist, was kommen da eigentlich für Wünsche, Ängste in mir hoch? Was beschäftigt mich eigentlich gerade? Wieso ist das mir wichtig? Warum macht mir das solche Angst? Warum macht mir das solche Selbstzweifel? Warum verletzt mich das so sehr? Woher kommt das? Was hat es mit mir und meiner eigenen Geschichte zu tun?
Ich dachte so dieses, was du gesagt hast, Cecile, diese abhängige Rolle, in die man kommt. Also man wartet auf die Antwort des anderen, hofft, dass endlich wieder was kommt und man kriegt so Bröckchen, Stückchen, vielleicht noch eine ganze Weile und dann irgendwann nichts mehr, dass das ja auch so einen richtigen Knopf drücken kann. Also manchmal weckt genau das die Sehnsucht und da geht die Fantasie, da ist die ersehnte Person und bitte antworte mir und das öffnet so richtig so eine obsessive Liebe und bindet einen noch viel stärker an die Person. Also diesen Effekt gibt's auch. Man wird dann fast ein bisschen zum Verfolger, das gibt's auch möglich, ne? Dass man dann die ganze Zeit schreibt und hofft, dass irgendwas zurückkommt und dann ist man aber eigentlich schon in einer sehr unguten Beziehungsdynamik, ne? Weil so plötzlich so ein Machtgefälle in der Beziehung ist, der eine, der gibt und der andere, der hofft.
Aber das wäre zum Beispiel so ein Punkt, also die ersehnte Figur, das finde ich eigentlich einen schönen Begriff, weil da könnte man ja sofort überlegen, warum habe ich an der Stelle, wo sich jemand mir so ein bisschen entzieht, warum ersehne ich die dann so, warum will ich dann unbedingt mit der in Kontakt kommen und gibt es vielleicht in meiner Lebensgeschichte, so könnte man sich das zum Beispiel fragen, gibt es diese ersehnten Figuren schon woanders, was weiß ich, Eltern waren geschieden, Vater war weit weg, hat einen nur ab und zu besucht zum Beispiel, das könnte ja so eine Figur sein und ich finde, genau solche Anhaltspunkte sind sehr wertvoll, zu überlegen, was ist vielleicht im eigenen Leben eigentlich noch offen.
Super spannend. Zwischendurch spielen wir jetzt aber noch einmal eine kleine Runde fühle ich oder fühle ich nicht. Ich werde euch kurze Szenarien und Statements schildern und ihr müsst mir verraten, ob ihr das fühlt, also gut findet oder nicht. Ihr könnt auch gerne etwas ausholen und erzählen, welche Begründung hinter dieser Antwort steckt.
Also. Sollen wir das abwechselnd machen?
Ihr könnt gern beide Antworten abwechseln, wie ihr mögt.
Okay.
Ich leg mal los. Fühle ich oder fühle ich nicht, eine Person eine Woche lang on read lassen, also eine Nachricht gelesen haben, aber darauf nicht antworten?
Leider fühle ich.
Ich fühle es leider auch. Auch wenn ich es nicht gut finde.
Ja, ich auch. Ja, ich glaube, da sind wir alle schuldig.
Da sind wir vielleicht wieder beim Thema Reizüberflutung. Mhm.
Noch mehr zum Thema Reizüberflutung. Fühle ich oder fühle ich nicht, auch im Urlaub die E-Mails checken?
Ja, fühle ich ein bisschen, aber fühle ich auch ein bisschen nicht tatsächlich. Ich mache eine Abwesenheitsnotiz.
Ja. Also ich fühle es schon auch, aber gebe mir Mühe, sehr in Grenzen zu halten.
Und schon letzte Frage. Fühle ich oder fühle ich nicht? Dieses Klischee durften wir nicht auslassen. In der Psychoanalyse haben alle Probleme ihren Ursprung in der Kindheit.
Fühle ich nicht. Das kann man so pauschal nicht sagen. Alle Beziehungen in unserem Leben prägen uns sehr stark. Aber trotzdem, die Kindheit ist sehr prägend für uns. Das bleibt einfach ein Fakt. Also das würde ich nicht sagen, dass das nie, also sozusagen total das Nebenthema ist.
Ich würde auch sagen, an dem kleinen Wörtchen alle Probleme scheitert, dass ich fühle ich sagen würde. Denn nicht alle Probleme sind da begraben. Aber wie du schon gesagt hast, Jakob, die Kindheit ist einfach eine so prägende, wichtige Zeit. Natürlich sagt die was darüber aus, wer wir sind und dann auch eben vielleicht im Konflikthaften, wer wir sind.
Das war es tatsächlich auch schon. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Jetzt geht's aber nochmal wieder ein bisschen ums Ghosting. Manche können mit Ghosting besser umgehen als andere. Wovon ist aus tiefenpsychologischer Perspektive abhängig, wie viel Ghosting bei Menschen auslösen kann?
Das hatten wir eben ja schon ein bisschen angedeutet. Ich glaube, damit hat das viel zu tun. Also wenn diese Situation, dass jemand, den ich eigentlich sehr begehre, nachdem ich mich sehne, mir nicht mehr antwortet, wenn das einen Knopf drückt, der was mit meiner Geschichte zu tun hat, wo ich Verletzungen habe. Also wir hatten jetzt das Beispiel der ersehnte Vater, von dem ich so hoffe, eine Person, von der ich so hoffe, dass sie endlich sich für mich interessiert. Und jetzt komme ich wieder einem Person gegenüber, die ich nicht erreichen kann. Dann wird ein richtiger Knopf gedrückt. Dann geht es viel tiefer als jetzt nur dieses eine Date von irgendjemandem, den ich eigentlich vielleicht ja gar nicht wirklich kenne. Sondern dann ist es richtiges Lebensthema. Oder wenn es auf Themen trifft, dass ich eigentlich sehr unsicher bin. Ich weiß nicht, ob ich attraktiv, begehrenswert, interessant, klug, genug, was auch immer bin. Und jemand lässt mich dann so im Regen stehen, dann kann das auch auf diesen Knopf drücken und mich ganz tief an einer Stelle verletzen. Und wenn ich dieses Thema nicht so stark habe, dann ist es auch verletzend, aber dann glaube ich, kann ich da mich ein bisschen besser schütteln und weiterlaufen.
Und wenn ich jetzt geghostet wurde und es mir damit super schlecht geht, gibt es irgendwelche Tipps, die man befolgen könnte, um damit besser umzugehen?
Also das eine ist, glaube ich, wirklich wichtig, mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Also sich nicht so zurückzuziehen, auch in seine eigene Fantasiewelt zurückzuziehen, sondern versuchen, mit anderen darüber zu reden. Und ich glaube, ein anderer wichtiger Punkt ist auch wirklich versuchen zu trennen, was sind meine Ängste, meine Fantasien, die sich da reinstellen und was weiß ich wirklich über den anderen. Also ist dieses Thema, ich bin nicht schön genug oder ich bin irgendwie nicht klug genug, ist es was ich jetzt damit verbinde? Und kann sein, dass der aus völlig anderen Gründen diese andere Person mich ghostet, was vor allem was mit ihr zu tun hat. Und das klar zu kriegen, wo ist meins, wo ist etwas, was eigentlich vom anderen kommt, das halte ich für sehr wichtig.
Das finde ich auch nochmal ganz wichtig, das wirklich zu trennen. Aber es kann ja sein, dass der andere einen nicht so attraktiv findet. Aber, und das ist natürlich irgendwo auch verletzend, aber gleichzeitig heißt es ja zum einen nicht, dass dann dadurch gleich meine ganze Person in Frage gestellt werden müsste, sondern kommt ja mal drauf an, wie man das auffasst. Also wenn es einen gleich einen wirklich tiefnagenden Selbstzweifel in einem auslöst, dann muss man bei sich, glaube ich, auch nochmal überlegen. Und schon auch überlegen, finde ich ganz einen wichtigen Punkt, den du gesagt hast, Jakob, was ist eigentlich mit dem anderen? Also man kennt es ja von sich selber auch, wenn man ghostet, wenn man leider ghostet, dass das oft gerade mit eigenen Lebensthemen eigentlich viel zu tun hat. Manchmal natürlich auch mit der anderen Person, aber eben auch viel mit einem selber. Und ich finde gerade der Punkt, dem anderen nicht mehr zu antworten, und da kann man sich ja durchaus auch an die eigene Nase fassen, das ist nicht nett und das ist kein verantwortungsvoller Umgang mit jemand anderem, sondern Verantwortung übernehmen hieße ja eigentlich, sich zu überwinden, vielleicht auch die Schuldgefühle zu überwinden oder das schlechte Gefühl, die Angst vor Konflikt und dem anderen zu sagen, es passt irgendwie nicht, so ist nicht böse gemeint, aber geht nicht und ihn damit nicht so im Unklaren zu lassen. Und deswegen denke ich, ist es auch wichtig, sich das auch immer wieder zu vergegenwärtigen. Da ist jemand, der hat da offenbar irgendwie Probleme mit. Und will ich das denn für mich? Will ich mit so jemandem dann permanent in Kontakt sein? Und wenn ja, kann ja auch die Antwort sein. Ja? Wenn ja, was heißt das dann für mich? Wie können wir das vielleicht auch gemeinsam lösen? Und es ist, glaube ich, dann auch wichtig, vielleicht ein Stück weit dann vielleicht Wut zu entwickeln und sich vom anderen auch innerlich zu trennen und zu sagen, okay, das ist jetzt traurig, das ist schade, war auch jetzt keine schöne Art, aber ich trenne mich jetzt. Ich stoße den anderen von mir auch weg.
Wir haben das Ganze ja jetzt bisher hauptsächlich aus einer betroffenen Perspektive betrachtet und du hast es eben auch schon angedeutet, Cecile. Wie kann man es denn vermeiden, selbst zum Ghoster zu werden?
Naja, also ich glaube, es hat was mit dieser Lebensrealität zu tun. Es gibt einfach Situationen, die sind super unangenehm. Man hat sich auf was eingelassen, man hat vielleicht beim anderen Gefühle geweckt und man merkt, die Gefühle sind bei einem selber vielleicht nicht da. Und ich finde, Man hat aber die Verantwortung oder man muss dann Verantwortung für das übernehmen, was man halt gemacht hat. Und das heißt in dem Fall das Mindeste, dass man das der anderen Person sagt. Und ich glaube, diese Verantwortung wahrzunehmen, sich daran zu erinnern, dass man diese Verantwortung hat und dass das ein reifes, erwachsenes oder auch, finde ich, gilt auch schon für Jugendliche, also ein reifes Ich ist, das ist, finde ich, der zentrale Punkt. Man muss manchmal wirklich in unangenehme Situationen rein, man muss manchmal auch anderen Menschen wehtun, nicht weil man sie verletzen will, sondern weil das wichtig für die andere Person ist, dass sie die Wahrheit erfährt. Und ich glaube, sich daran zu halten, das ist für mich so eine Maxime.
Ich finde auch ganz wichtig, wenn man merkt, man hat damit regelmäßig Schwierigkeiten, nicht normal oder weil man gerade wirklich sehr viel zu tun hatte, sondern regelmäßig fällt es einem schwer, auf E-Mails zu antworten, bei Freunden zu antworten, ans Telefon zu gehen, wie auch immer. Und es kommt immer wieder zu diesen Kontaktabbrüchen. Auch da hieße ja vielleicht Verantwortung übernehmen, sich auf die Suche zu begeben, warum mache ich das so? Gegebenenfalls, wenn es wirklich gravierend ist oder einen schwierige Situationen immer wieder bringt, vielleicht auch therapeutische Hilfe zu suchen, kann man ja auch machen. Kann aber auch erstmal für sich überlegen oder mit Freunden das ansprechen und das mit denen gemeinsam reflektieren und wirklich sich fragen, warum mache ich das? Welchen Sinn könnte das haben? Mit was könnte das zusammenhängen? Also sich nicht dafür nur verurteilen, weil das passiert ja dann auch schnell, gerade wenn man jemand ist, der das viel macht, sondern dann wirklich erstmal sich zu überlegen, wenn ich das jetzt als ein Symptom verstehe und das Symptom sozusagen für sich selber sprechen könnte, was will es mir jetzt damit sagen? Also ich glaube, das wäre auch eine Form der Verantwortungsübernahme, sich darum zu kümmern, zu überlegen, warum mache ich das?
Das ist auch schon das Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Liebe Cecile, lieber Jakob, es hat mich sehr gefreut, dass ihr heute hier wart. Das waren super spannende Einblicke in die Rätsel des Unbewussten. Ich fand es wirklich total interessant, da mal so hinter die Kulissen des Ghostings praktisch schauen zu können. Ich habe einiges mitgenommen. Ich hoffe, unsere HörerInnen auch. Und es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.
Danke.
Vielen Dank. Es hat viel Spaß gemacht und war sehr kurzweilig.
Ging mir auch so.
Für Cecile und Jakob kann Ghosting also viele Gründe haben, die vielleicht gar nichts mit der geghosteten Person zu tun haben. Manchmal können sogar Kommunikationsmuster und Ängste aus der Kindheit damit verbunden sein. In einigen Fällen steckt auch Feigheit dahinter oder die Angst, das Gegenüber zu verletzen. Ich habe aus dem Gespräch mit Cecile und Jakob mitgenommen, dass es immer besser ist, offen miteinander zu sprechen. Man ist niemandem ein Date, eine Beziehung oder eine Freundschaft schuldig, aber vielleicht eine Verabschiedung. Eine Person in einem Vakuum ohne Antwort zu hinterlassen, ist für sie oft schmerzhafter, als mit offenen Karten zu spielen. Welchen Aspekt fandet ihr am interessantesten? Und habt ihr euch bei den Erklärungsansätzen von Cecile und Jakob manchmal ertappt gefühlt? Ich schon. Aber ich habe auch dadurch viel lernen können und gehe in Zukunft vielleicht besser mit einigen Situationen um. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky Jugendredaktion. Produktion und Redaktion: Emily Hoffmann und Nina Sabo. Schnitt und Sound: Markus Klose, Max Wiegand, Nele Heimann und Nina Sabo.
Oft malt sie sich Gründe für sein plötzliches Abtauchen aus.
Sie reden über mehrere Stunden und verstehen sich auch im echten Leben richtig gut. Oft malt sie sich Gründe für sein plötzliches Abtauchen aus.